Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Es passiert ständig, wenn Journalisten als Reporter in aller Welt unterwegs sind. Allein Hans-Jürgen Bartsch kann ein Lied davon singen und natürlich unzählige meiner Kolleginnen und Kollegen. Wie kann man uns dazu bringen, dass wir so berichten, wie die Stadtverwaltung das will? Wie es die Partei will, wie es der Konzern will, wie es die Winzergenossenschaft will, wie es Opus Dei will. Ach, könnte allein ich Geschichten erzählen. Alltag für uns. Doch wie damit umgehen?
Bei der Presse muss es sich um eine freie, nicht von der öffentlichen Hand gelenkten Presse handeln.
Eingeladen zu dieser Pressereise hatte der Volkswagen-Konzern und der ließ sich nicht lumpen.
Die Medien dienen der öffentlichen Meinungsbildung durch eine unabhängige Berichterstattung. Dem Aspekt der Staatsferne wird hier meines Erachtens Rechnung getragen.
Bundesliga darf gesponsert werden, nach 20 Uhr Rosamunde Pilcher nicht.
Bei der Presse muss es sich um eine freie, nicht von der öffentlichen Hand gelenkten Presse handeln.
Sie sollten unabhängig sein und sich mit keiner Sache gemein machen.
Es gibt keine Unabhängigkeit der Medien.
Eine Geschichte erzähle ich euch noch von einem Freund. Der ist Journalist bei einer deutschen Tageszeitung und schreibt gelegentlich Testberichte über neue Automodelle. An dem Wochenende, an dem die Automarke X ausgewählten Journalisten im Hotel Y vorgestellt wird, betritt mein Bekannter sein Zimmer. Auf dem Nachttisch liegt ein Briefumschlag. Kein Adressat, nichts. Inhalt: ein paar hundert Euro. Was soll der Journalist damit machen? An sich nehmen, rundfragen, wer das war, es für das Zimmermädchen liegen lassen? Was würdet ihr tun? Wir müssen etwas tun. Jedenfalls irgendwas, außer das Geld annehmen. Wir dürfen nicht bestechlich sein, sonst sind wir für unseren Beruf ungeeignet. An dieser Stelle macht jetzt mal die Professorin Kerstin Liesem von der Universität Köln weiter, die sich mit dem Berufsethos von Journalisten befasst. Weil sie bei der Veranstaltung unter dem Titel »Wer bezahlt, bestellt« am 17. November 2016 erkrankt war, hat ihr ausgearbeitetes Manuskript die wissenschaftliche Mitarbeiterin Annika Kiek vorgetragen. Wir bleiben bei den Automarken und deren Hersteller, die Journalisten für ihre Zwecke einlullen.
Erinnern Sie sich noch an den 8.8.2008? Damals schaute die Welt nach Peking. Vielleicht saßen auch Sie vor dem Fernseher, als um 20.08 Uhr Ortszeit die 29. Olympischen Sommerspiele eröffnet wurden. Vor Ort in Peking war eine Gruppe von 30 deutschen Journalisten, die meisten von ihnen spezialisiert auf Auto- oder Lifestyle-Themen. 4 Tage wohnten sie dort im 5-Sterne-Hotel JW Marriott, einem der besten Häuser am Platze. Von dort brachen sie jeden Tag auf, um sich in den Stadien mehrere Sportwettkämpfe anzusehen. Okay, werden Sie sich jetzt vielleicht denken. Warum sollen Journalisten nicht zu den Olympischen Spielen nach Peking fahren? Ganz richtig. Nur, die Reise hat keiner der anwesenden Journalisten aus eigener Tasche bezahlt. Eingeladen zu dieser Pressereise hatte der Volkswagen-Konzern, ein offizieller Sponsor der Olympischen Sommerspiele von Peking. Und der ließ sich nicht lumpen. Rund 25.000 Euro hat er für die 4-tägige Journalistenreise gezahlt. Pro Person. Öffentlich bekannt wurde diese Journalistenreise durch einen Artikel auf stern.de. Die Journalisten von stern.de fragten sich: Warum hat Volkswagen ausgewählte Journalisten zu einer solch luxuriösen Pressereise zu den Olympischen Spielen nach Peking eingeladen? Offiziell heißt es dazu in einer Stellungnahme von Volkswagen gegenüber stern.de: Volkswagen hätte die Journalisten über die Situation der jeweiligen VW-Marken auf dem chinesischen Markt informieren wollen. Die Journalisten hätten VW-Werkstätten besichtigt, es hätte Pressegespräche und Vorträge gegeben. Einige der Journalisten hätten sogar Prototypen des VW Passats mit Brennstoffzellenantrieb probefahren können. Damit habe Volkswagen sein umweltpolitisches Engagement unter Beweis stellen wollen. Das erklärte der damalige Leiter der Kommunikation der Marke Volkswagen, Peter Thuhl. Für Thuhl ein klares Indiz dafür, dass es sich bei der Pressereise um eine Dienstreise für die Journalisten handelte. Aber wie verträgt sich der Dienstreisecharakter mit der Tatsache, dass die Journalisten jeden Tag mehrere Sportwettkämpfe besuchten und einige von ihnen von Volkswagen sogar zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele eingeladen wurden. Nein, befanden auch die Beamten des Finanzamtes Gifhorn, eine reine Dienstreise war das nicht. Der nichtdienstliche Charakter der Reise habe überwogen. Deshalb waren die Finanzbeamten der Ansicht, dass die Journalisten verpflichtet seien, einen Großteil der Reise als geldwerten Vorteil zu versteuern. Ähnlich hatte schon die interne Steuerprüfung von Volkswagen den Fall eingeschätzt. Nach Recherchen von stern.de hatten die internen Prüfer schon vor der Reise gewarnt. Nur ein Sechstel des Reiseprogramms sei als beruflich motiviert einzustufen. Denn laut Programm beschäftigten sich die Journalisten nur 4 Stunden pro Tag mit Volkswagen. Den Rest der Zeit verbrachten sie bei Sportwettkämpfen oder mit anderen Freizeitaktivitäten. Die internen Steuerprüfer haben die Presseabteilung, so stern.de, sogar darauf hingewiesen, dass man dies den Journalisten hätte sagen müssen, und zwar bevor sie die Reise antreten. Nichts davon geschah. Die Warnungen der internen Steuerprüfer stießen bei den Verantwortlichen für die Pressereise in Konzernen auf taube Ohren. Die aufwendige Pressereise fand statt, der Rest ist bekannt. Journalisten von stern.de bekamen Wind von der Sache und begannen zu recherchieren. Andere Medien zogen nach. Das Medienmagazin ZAPP fand schließlich noch heraus, dass Volkswagen den Arbeitgeber der Journalisten, die an der Pressereise teilgenommen hatten, einen pauschalen Ausgleichsbetrag angeboten hat, damit den Journalisten kein finanzieller Nachteil entstehe. Volkswagen selbst wollte sich dazu nicht äußern. Nun fragt man sich natürlich als interessierter Bürger, warum hat Volkswagen die Journalisten nun wirklich nach Peking eingeladen? Warum hat die VW-Presseabteilung die Warnungen der internen Steuerprüfung in den Wind geschlagen? Eine Antwort auf diese Frage findet sich in einer internen Stellungnahme der Presseabteilung gegenüber der internen Steuerprüfung, die stern.de vorlag. Darin heißt es zur Motivation für die Pressereise, man wolle ausgewählte Journalisten zu den Olympischen Spielen nach Peking einladen, um eine positive Berichterstattung seitens der Medien zu garantieren. Denn Volkswagen war ein offizieller Sponsor der Olympischen Sommerspiele von Peking und die Journalisten wurden gebraucht, um das Gebühren zu würdigen. In der Kurzstudie Gefallen an Gefälligkeiten vom Netzwerk Recherche nennt der Investigativjournalist Boris Kartäuser weitere mögliche Gründe. Er ist der Ansicht, dass der Volkswagen-Konzern als einer der Hauptsponsoren des Olympischen Fackellaufes dringend positive Presse benötigte. Denn die politische Situation in China vor den Olympischen Spielen war alles andere als ruhig und friedlich. Begonnen hatte alles mit einer friedlichen Demonstration der Tibeter gegen die chinesische Besatzungsmacht im Frühjahr 2008. In der Folgezeit verschärften sich die Proteste. Sie führten zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Tibetern und der chinesischen Besatzungsmacht. Die Folge: Tausende Tibeter wurden verhaftet. Westliche Medien kritisierten die Unterdrückung der Tibeter durch die Chinesen sowie die massiven Menschenrechtsverletzungen in China. Der öffentliche Aufschrei ist so gewaltig, dass der Olympische Fackellauf in Paris sogar von der Polizei unterbrochen werden muss. An anderen Orten muss er umgeleitet werden, um Demonstranten aus dem Weg zu gehen. In San Francisco zieht eine Fackelläuferin eine tibetische Fahne aus dem Ärmel, um gegen die Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu protestieren. In Europa werden Stimmen laut, die fordern, die Olympischen Spiele in Peking zu boykottieren. Keine gute Ausgangssituation für Olympische Spiele. Eine internationale Großveranstaltung, die seit jeher im Zeichen von Völkerverständigung und Frieden steht. Diese Situation strahlte natürlich auch auf die Sponsoren des Fackellaufes und der Olympischen Spiele ab. So auch auf den Volkswagen-Konzern. Denn welches Unternehmen will schon in den Ruch geraten, Olympische Spiele in einem Land finanziell zu unterstützen, das Menschenrechte mit Füßen tritt und grausam und brutal gegen seine Minderheiten vorgeht? Der Volkswagen-Konzern sieht die positiven Hoffnungen, die er mit dem Sponsoring der Olympischen Spiele verbunden hat, schwinden. Schöne Bilder von VW-Karossen vor asiatisch-exotischer Kulisse, sie scheinen in weite Ferne gerückt. Stattdessen stützen sich die Medien auf die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Chinesen und Tibetern. Um im Fahrwasser dieser Negativschlagzeilen nicht selbst einen massiven Imageschaden zu erleiden, braucht Volkswagen gute Presse. Und noch einen zweiten Grund für die Pressereise führt Investigativjournalist Kurt Theuser ins Feld. Er hat mit der Markteinführung eines neuen Golfs kurz vor den Olympischen Spielen zu tun. Volkswagen steht unter Druck. Das neue Produkt darf nicht zum Flop werden. Auch hier tut positive Presse Not. Kurt Theuser hat recherchiert, dass die Rechnung von Volkswagen aufgegangen ist, zumindest bei einem Journalisten. Einem, der bei der Pressereise zu den Olympischen Spielen dabei war. In einem Beitrag schwärmte er Kurt Theusers Recherchen zufolge vom neuen Golf. Er bezeichnete ihn als Kracher. Die Autoversicherung beschrieb er als Schnäppchen und das alles, obwohl er, wie er auch selbst zugibt, das Auto noch nicht einmal selbst Probe gefahren ist. Warum er ein Auto, das er nicht einmal selbst gefahren ist, so bejubelt, dazu möchte der betroffene Journalist laut Kurt Theuser keine Stellung nehmen. Zugegeben, dieser Fall ist besonders plakativ. Außerdem ist er einer der wenigen Fälle, der überhaupt an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Aber von wie vielen Fällen der subtilen oder auch weniger subtilen Beeinflussung von Journalisten erfährt die Öffentlichkeit nichts. Wenn der Geschäftsführer eines Medienhauses den Redakteur anweist, positiv über ein Unternehmen zu berichten, weil dieses gerade eine große Anzeige geschaltet hat. Wenn der Redakteur sich dann in der Pflicht fühlt, ein Unternehmen mit Samthandschuhen anzufassen, weil ihm die Pressereise so gut gefallen hat und er nächstes Jahr bestimmt wieder mit will. Wenn Werbetexte in Stil und Aufmachung eines redaktionellen Textes daherkommen, weil der Auftraggeber dafür kräftig in den Geldbeutel gegriffen hat. Wenn Journalisten Pressemitteilungen 1:1 übernehmen, ohne den Inhalt vorher sorgfältig überprüft zu haben. Wenn die Nähe zwischen Journalisten und Politikern zu positiven Berichten oder gar Hofberichterstattung führt. Dabei ist Unabhängigkeit und Unparteilichkeit so wichtig für den Journalismus. Kennen Sie den Film Die Unbestechlichen? Er erzählt die Geschichte der Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein. Die beiden jungen Journalisten von der Washington Post haben maßgeblich dazu beigetragen, den sogenannten Watergate-Skandal aufzudecken. Ich persönlich bin der Meinung, diesen Film sollte jeder Journalist gesehen haben. Und zwar nicht nur, weil Robert Redford mitspielt und auch nicht, weil der Film zeigt, wie zwei junge Journalisten dazu beitragen, den mächtigsten Mann der Welt zu stürzen, sondern weil der Film zeigt, wie Journalisten über die idealtypisch sein sollten und wie sie arbeiten sollten. Sie sollten sorgfältig und dennoch hartnäckig recherchieren, ohne sich beeinflussen zu lassen oder gar einschüchtern zu lassen. Sie sollten unabhängig sein und sich mit keiner Sache gemein machen. Und sie sollten unbestechlich sein. Hätten sich die beiden Reporter beeinflussen oder gar bestechen lassen, so hätten sie den Watergate-Skandal niemals aufdecken können. Natürlich ist der Film Die Unbestechlichen keine 1:1 Anleitung, wie man ein guter Journalist wird. Vielmehr ist er ein flammendes Plädoyer für journalistische Werte und journalistischen Berufsethos. Die Messlatte, die an journalistische Unabhängigkeit und Integrität angelegt wird, ist hoch. Denn Journalisten haben zuvörderst eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Der Philosoph Jürgen Habermas bezeichnete die Presse einmal als die vorzüglichste Institution der Öffentlichkeit. Diese Aussage lässt sich natürlich auf die Massenmedien insgesamt ausweiten. Die Medien und damit die Journalisten als Medienschaffende haben in unserer demokratischen Gesellschaft die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren, Missstände aufzuzeigen und zu kritisieren und damit zum öffentlichen Meinungs- und Wertebildungsprozess beizutragen. Journalisten sind Anwälte der Öffentlichkeit und diese verlangt, dass Themen und kontroverse Themen nicht unter den Teppich gekehrt, sondern zur Sprache gebracht werden. Diese Öffentlichkeit verlangt, dass Tun und Unterlassen von Politikern kritisch hinterfragt wird. Diese Öffentlichkeit verlangt, dass Missstände angesprochen und auch kritisiert werden. Die Öffentlichkeit zielt, wie Carsten Broster es ausdrückt, auf die kommunikative Verflüssigung von Machtansprüchen und die argumentationsgestützte Revision gesellschaftlicher und politischer Entscheidungen. Auch die Justiz betont in der Auseinandersetzung mit den Medienfreiheiten immer wieder die hohe Bedeutung, die Medien für unsere Demokratie haben. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet die Medien deshalb als schlechthin konstituierend für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung. Journalisten sind sich in der Regel darüber im Klaren, welche wichtige gesellschaftliche Aufgabe sie zu erfüllen haben. In einer empirischen Studie, in der Journalisten zu ihrem Rollenverständnis befragt wurden, gaben nahezu 90% der befragten Journalisten an, sich selbst als Vermittler neuer Ideen, Sprachrohr der Bevölkerung und neutraler Berichterstatter zu sehen. Das bedeutet, dass sich knapp 90% der befragten Journalisten zu einem vermittelnden Informationsjournalismus verpflichtet fühlen. Daneben bekennen sich fast 60% der befragten Journalisten zu einem kritisch-advokatorischen Berufsbild. Sie sehen sich als Wächter der Demokratie, Kritiker gesellschaftlicher Missstände und Anwälte der Benachteiligten. Journalisten agieren in der Öffentlichkeit und stellen Öffentlichkeit her. Wenn aber Journalisten einen öffentlichen Auftrag haben, so liegt es auf der Hand, dass sie Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit tragen. Und zwar insofern, als ihr Handeln, ihr Tun und Unterlassen gegenüber der Öffentlichkeit verantworten und rechtfertigen müssen. Richtlinien für verantwortungsvolles oder ethisches Handeln bieten Ethikkodizes. Ethikkodizes sind damit quasi geronnene Verantwortung. Ethikkodizes sind berufsethische Selbstverpflichtungen, auf die sich Journalisten verständigt haben, um die Glaubwürdigkeit, das Ansehen und die Unabhängigkeit ihres Berufsstandes zu bewahren. Eine wichtige Säule dieser Ethikkodizes ist die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Journalisten. Denn wie der Kommunikationswissenschaftler Klaus-Dieter Altmaepen schreibt, kann Journalismus nur glaubwürdig sein, wenn er sich nicht der Logik anderer Systeme unterwirft, also unabhängig von externen politischen oder wirtschaftlichen Einflüssen arbeitet. Einer der bekanntesten Ethikkodizes ist der Pressekodex des Deutschen Presserates. Er richtet sich an Print- und Online-Journalisten. In 16 Ziffern setzt er Leitplanken für verantwortungsvolles journalistisches Verhalten. In konkreten Entscheidungssituationen sollen ergänzende Richtlinien helfen. Im Pressekodex finden sich 3 Ziffern, die dazu beitragen, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Journalisten sicherzustellen. So beschäftigt sich Ziffer 6 des Pressekodex mit der Trennung von Tätigkeiten. Danach sollen weder Journalisten noch Verleger Tätigkeiten ausüben, die die Glaubwürdigkeit der Presse in Frage stellen könnten. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Journalist über bestimmte Unternehmen berichtet und diese dann quasi im Nebenjob auch noch in Medienfragen beraten würde. Der Medienkodex des Netzwerks Recherche geht sogar noch darüber hinaus, wenn er fordert, Journalisten machen keine PR. In Ziffer 7 des Pressekodex ist die Trennung zwischen Werbung und Redaktion geregelt. Danach hat die Presse eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Diese liegt darin, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalisten beeinflusst werden. Konkret bedeutet das, dass Werbung als Werbung gekennzeichnet werden muss und dass sie sich so klar vom redaktionellen Teil abheben muss. Auch Schleichwerbung ist mit dem journalistischen Berufsethos nicht vereinbar. Schleichwerbung untergräbt die journalistische Unabhängigkeit. Denn wer Geld dafür bekommt, dass er über ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Persönlichkeit berichtet, der verliert seine Unabhängigkeit und schadet damit langfristig den Ansehen der gesamten Medienbranche. Ziffer 7 des Pressekodex legt fest, dass Journalisten besondere Sorgfalt beim Umgang mit PR-Material an den Tag legen sollen. Denn wer Pressemitteilungen 1:1 übernimmt, der macht sich zum Steigbügelhalter für fremde Interessen. Er verzichtet auf Recherche und damit auf ein wesentliches Element journalistischer Sorgfalt. Auf Dauer schadet auch dies dem gesamten Berufsstand. Ziffer 15 des Pressekodex beschäftigt sich mit Vergünstigungen. Danach ist die Annahme von Vorteilen jeder Art, die geeignet sein könnten, die Entscheidungsfreiheit von Verlag und Redaktion zu beeinträchtigen, mit dem Ansehen der Unabhängigkeit und der Aufgabe der Presse unvereinbar. Wer sich für die Verbreitung oder Unterdrückung von Nachrichten bestechen lässt, handelt unehrenhaft und berufswidrig. Die Richtlinie 15.1 des Pressekodex konkretisiert Ziffer 15 dahingehend, dass Journalisten keine Einladungen oder Geschenke annehmen sollen, deren Wert das im gesellschaftlichen Verkehr übliche und im Rahmen der beruflichen Tätigkeit notwendige Maß übersteigt. Recherche und Berichterstattung dürfen durch die Annahme von Geschenken, Einladungen oder Rabatten nicht beeinflusst, behindert oder gar verhindert werden. Wenn Journalisten über Pressereisen berichten, zu denen sie eingeladen wurden, machen sie diese Finanzierung kenntlich. Ziffer 15 beschäftigt sich also mit Fällen wie dem eingangs erwähnten VW-Fall. Der Pressekodex verbietet die Teilnahme an Pressereisen nicht per se. Allerdings verlangt er von den Teilnehmern, dass sie kenntlich machen, dass die Reise von anderer Stelle finanziert wurde. Außerdem mahnt der Pressekodex, dass sich Journalisten von Einladungen nicht beeinflussen lassen sollen. Das Ob und wie der Beeinflussung durch Pressereisen in jedem Einzelfall feststellen zu können, wird wohl ein schwieriges Unterfangen sein. Allerdings zeigt die Lebenserfahrung, dass Geschenke und andere Vergünstigungen bei den meisten Menschen zu einem Gefühl der Dankbarkeit dem Schenker gegenüber führen, das sich durchaus in einer Beißhemmung ihm gegenüber auswirken kann. Allerdings ist mit dem Pressekodex, wie auch mit allen anderen ethischen Selbstverpflichtungskatalogen, ein Problem verbunden. Sie richten sich an den einzelnen Journalisten. Sie appellieren an das Berufsethos und das moralische Gewissen des einzelnen Journalisten. Damit wird ethisches Verhalten quasi zur Privatangelegenheit jedes einzelnen Medienschaffenden. Nicht berücksichtigt wird jedoch die Verantwortung der Medienunternehmen als Arbeitgeber der Journalisten. Und hier liegt das Problem. Appelle an das moralische Gewissen und den Berufsethos einzelner Journalisten bleiben ohne nennenswerte praktische Konsequenz, wenn Medienunternehmen es unterlassen, die Rahmenbedingungen für verantwortungsbewusstes Handeln zu schaffen. Moralische Appelle an den Einzelnen verpuffen gänzlich, wenn Medienunternehmen verantwortungsvolles Verhalten ihrer Mitarbeiter nicht unterstützen oder schlimmer noch, ein solches sogar sanktionieren. Zum Beispiel, indem der Mitarbeiter befördert wird, der unkritische Beiträge über ein bestimmtes Unternehmen verfasst, um so ein Umfeld zu schaffen, in dem gerade dieses Unternehmen gerne und oft Anzeigen schaltet. Genau hier, auf der Schnittstelle zwischen Journalisten und Medienunternehmen, entscheidet sich oft, ob Journalisten ihrem journalistischen Kompass folgen und folgen können oder ob sie sich, oft wieder besseres Wissen, darüber hinwegsetzen. Dann machen wir uns doch nichts vor. Kein Journalist agiert im luftleeren Raum. Vielmehr ist er in das soziale System des Medienunternehmens eingebunden, für das er arbeitet. Sein Verhalten, der Umfang seiner Freiheiten und auch seine faktischen Möglichkeiten, sich verantwortungsvoll zu verhalten, sind geprägt von dem System, in dem und für das er arbeitet. Deshalb wird journalistischer Ethos allein, werden Ethikkodizes allein, die sich an den einzelnen Journalisten richten, nur selten konsequent und langfristig vor Abhängigkeiten schützen können. Denn es sind immer die Medienunternehmen, die Einfluss darauf haben, in welchem Maße ihre Journalisten ethische Grundsätze im Redaktionsalltag leben und leben können. Dass Medienunternehmen ihre Journalisten in der Einhaltung ethischer Grundsätze bestärken, mag in der Theorie zwar ehrenhaft klingen, ist aber in der Praxis durchaus keine Selbstverständlichkeit. Das liegt daran, dass Journalisten und Medienunternehmen primär unterschiedliche Ziele verfolgen. Journalisten fühlen sich idealtypisch der Öffentlichkeit verpflichtet und pochen deshalb auf ihre Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit. Medienunternehmen auf der anderen Seite haben nicht das primäre Ziel, ethische Werte zum Erfolg zu verhelfen. Ihr primäres Ziel ist der Profit. Das gilt natürlich im besonderen Maße für Zeitungs- und Zeitschriftenvorlage sowie für den privaten Rundfunk. Aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann dieses Ziel nicht in Gänze von sich weisen. Denn auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist der Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Wie bei jedem anderen Wirtschaftsunternehmen auch, ist es also das oberste Ziel von Medienunternehmen, möglichst hohe Profite zu erwirtschaften. Wenn nun Medienunternehmen und Journalisten aufeinandertreffen, prallen damit zwei diametral entgegengesetzte Interessen aufeinander. Auf der einen Seite steht die Gewinnmaximierung der Medienunternehmen als Ausdruck ihrer erwerbswirtschaftlichen Ausrichtung. Auf der anderen Seite stehen die Journalisten und deren ethische Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Solange diese beiden Interessen in der Balance sind, stehen die Zeichen gut für Qualitätsjournalismus und die Beachtung und Einhaltung ethischer Regelwerke. Leider ist dieser Zustand des Gleichgewichts fragil. Ab dem Moment, in dem dieses Gleichgewicht kippt und Profit das oberste und vielleicht sogar einzige Ziel eines Medienunternehmens wird, ist auch die Einhaltung ethischer Grundsätze in Gefahr. Das bedeutet konkret, in Zeiten, in denen Medienunternehmen um ihre Existenz bangen müssen oder in denen es ausschließlich darum geht, die Gewinne zu maximieren, drohen auch ethische Grundsätze über Bord geworfen zu werden. Gerade in unseren Zeiten, in denen die Auflagen schrumpfen, die Einnahmen sinken und inter- als auch intraredaktionelle Konkurrenzkämpfe an der Tagesordnung sind, ist diese Gefahr, dass die Balance zugunsten ökonomischer Ziele kippt, besonders groß. Und dass der Grad der Ökonomisierung in der Medienbranche zugenommen hat, darin ist sich die Medienwissenschaft einig. Jürgen Plank und Josef Schopf sprechen von einer ökonomischen Zwangsjacke, in der sich die Medien befinden. Und, um im Bild zu bleiben, je enger die ökonomische Zwangsjacke wird, desto stärker wird die Abhängigkeit der Medienunternehmen von Anzeige- und Werbekunden. Dass nicht nur Medienunternehmen, sondern auch Journalisten immer wieder den Beeinflussungsversuchen von Werbung und PR ausgesetzt sind, das zeigen viele Studien. Geben Medienunternehmen und Journalisten diesen Beeinflussungsversuchen nach, so schadet dies dem Journalismus. Journalisten und Medien verlieren ihre Glaubwürdigkeit und ihr Ansehen, sobald sie mit den Mechanismen der Beeinflussung Tür und Tor öffnen. Diese Gemengelage ist es, die Medienethiker fordern lässt, nicht nur den Journalisten als Individuum, sondern auch die Medienhäuser in die Pflicht zu nehmen. Denn nur wenn Journalisten sich ihrem Berufsethos verpflichtet fühlen und dieses Verhalten honoriert wird, können Beeinflussungsversuche konsequent abgewehrt werden. Wie es in anderen Wirtschaftszweigen bereits üblich ist, sollten auch Medienunternehmen an ihre soziale und gesellschaftliche Verantwortung erinnert werden. Im Kern geht es dabei um Corporate Social Responsibility Regeln für Medienunternehmen. Corporate Social Responsibility ist ein Konzept, wonach Unternehmen auf freiwilliger Basis soziale Belange in ihre Aktivitäten und die Wechselwirkung mit den Stakeholdern einbringen. Corporate Social Responsibility geht davon aus, dass Unternehmen soziales und Umweltengagement leisten und dadurch eine Wertsteigerung für das Unternehmen leisten können. Doch Begriffe wie Unternehmensverantwortung oder Corporate Social Responsibility finden sich nicht im Wortschatz jedes Medienunternehmens. Berufsethik allein genügt nicht. Sie muss auch institutionell verankert sein. Als eines der wenigen Medienhäuser hat die Axel Springer AG die Berufsethik institutionell eingebunden und einen Code of Conduct vorgelegt. Darin heißt es im Vorwort, Zitat, unser Code of Conduct ist ein verbindlicher Verhaltenskodex, eine Leitlinie, die uns verlässliche Orientierung für das tägliche Handeln geben soll. Er fasst unsere bestehenden Unternehmensgrundsätze, Werte sowie unsere Richtlinien und Leitlinien zusammen, die ethische, moralische und rechtliche Anforderungen an jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter enthalten. Wer gegen den Code of Conduct verstößt, handelt illoyal. Er schadet dem Ansehen des Unternehmens und kann gravierenden wirtschaftlichen Schaden verursachen. Zitat Ende. Um sicherzustellen, dass dieser Code of Conduct auch eingehalten wird, hat der Axel Springer Konzern ein Compliance Committee eingerichtet, das von einem Chief Compliance Officer geleitet wird. An diesen oder einen anderen Vorgesetzten kann sich wenden, wer einen Verstoß gegen den Code of Conduct geltend machen will. Auch zu Einladungen und Geschenken nimmt der Code of Conduct Stellung. Zitat, um unabhängige journalistische Arbeit nicht durch persönliche Vorteilsnahme zu gefährden, ist schon der bloße Anschein zu vermeiden, die Entscheidungsfreiheit von Journalistinnen und Journalisten könne durch Gewährung von Einladungen oder Geschenken beeinträchtigt werden. Die Journalistinnen und Journalisten bei Axel Springer tragen dafür Sorge, dass alle Kosten, die im Zusammenhang mit Recherchen entstehen, grundsätzlich durch die Redaktion übernommen werden. Ausnahmen sind von der Chefredaktion zu genehmigen.
Kerstin Liesem über das Standesethos der Journalisten. Dieses Ethos allein nütze aber nichts, meint sie, wenn es nicht institutionell verankert sei. Der Justiziar der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Professor Roland Bornemann, hat deshalb darüber referiert, wie das in der Bundesrepublik geregelt ist, damit die Medien absolut frei sein können in ihrer Berichterstattung. Können sie das wirklich? Die Unabhängigkeit soll jedenfalls durch Regulierungen wie zum Beispiel über den Rundfunkbeitrag gewährleistet sein, den ihr zahlen müsst, weil ihr diese Sendung damit finanziert. Nun hat das aber ganz schnell Grenzen, weil wir mit dem Geld auskommen müssen, das uns zugeteilt wird. Und wenn das nicht mehr reicht, müssen wir eben die Sendung Hörsaal einstellen oder uns was anderes Schmerzhaftes überlegen. Also sind wir wirklich so unabhängig, wie es oftmals scheint, wenn wir nur das machen können, was uns der Etat erlaubt?
Es gibt keine Unabhängigkeit der Medien, aber es gibt unterschiedliche Abhängigkeiten und nicht alle sind gleich schädlich für die öffentliche Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft. Ich beginne mit einem kurzen Überblick über die Finanzierungsarten und mit dem am stärksten regulierten Bereich, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Rechtlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Finanzierung am besten gesichert und in der Entscheidungsfreiheit über Finanzierungswege und Mittel am stärksten eingeschränkt. 13 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrag. Er finanziert sich aus vorrangig Rundfunkbeiträgen, Einnahmen aus Rundfunkwerbung und sonstigen Einnahmen. Ich ergänze, verboten sind auch Einnahmen aus Telefonmehrwertdiensten, § 13. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf Gewinnspiele veranstalten wie private, aber er darf daraus keine Einnahmen erzielen. Weiterhin, Produktplatzierung ist im Rahmen der sonstigen Einnahmen nur bei Fremdproduktionen gestattet, nicht bei Eigenproduktionen. Also wird er daraus keine Einnahmen erzielen, sondern allenfalls Aufwendungen ersparen, wenn er Kaufproduktionen, die Produktplatzierung enthalten, deswegen billiger einkaufen kann. Sponsoring ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschränkt auf die Zeit vor 20 Uhr, außer bei Großereignissen. Also Bundesliga darf gesponsert werden, nach 20 Uhr Rosamunde Pilcher nicht. Einnahmen aus Teleshopping-Spots, denn Teleshopping-Fenster und der Betrieb ganzer Kanäle ist ihm auch gesetzlich untersagt. Einnahmen aus Teleshopping-Spots gehören zu den sonstigen Einnahmen nicht unter die Finanzierungsvorschriften des Rundfunkstaatsvertrags, fällt die Bundesrundfunkanstalt Deutsche Welle, die wir oft gar nicht so im Blick haben. Der Bund hat sie errichtet unter Berufung auf seine ausschließliche Kompetenz zur Regelung der auswärtigen Angelegenheiten und beruft sich auf seine Verwaltungskompetenz aus 87.3 Grundgesetz. Spätestens seit die Deutsche Welle über direkt strahlende Rundfunksatelliten, konkret Astra 19,2 Grad Ost, verbreitet wird, ist sie von knapp der Hälfte der Bevölkerung auch im Inland empfangbar. Deswegen Hälfte der Bevölkerung, ja, weil Satellitendirektempfang macht ungefähr 47% des Fernsehempfangs aus in Deutschland. Ungefähr die gleiche Größe geht auf Kabelempfang, dann kommt DVB-T dazu, IPTV, WebTV. Neuerdings reklamiert die Deutsche Welle die Aufgabe der Integration der Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft für sich. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat das mit dem erstaunlichen Argument gerechtfertigt, dass mit den Flüchtlingen das Ausland ins Inland gekommen sei, woraus sich die Integrationsaufgabe der Auslandsrundfunkanstalt zwanglos ergebe. In jedem Fall rechtfertigt der Befund einen Blick auf die Finanzierung der Deutschen Welle. Nach § 45 Deutsche Welle-Gesetz finanziert sie sich aus dem jährlichen Zuschuss sowie Zuwendungen des Bundes und sonstigen Einnahmen, das kannten wir schon. Die Höhe des Zuschusses des Bundes bestimmt sich nach § 45 Absatz 2 Deutsche Welle-Gesetz, nach dem Haushaltsgesetz des Bundes. Absatz 3, die Aufgabenplanung der Deutschen Welle, wird durch den vierjährigen Planungszeitraum, die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung und die Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers sichergestellt. Regelungen zur Werbung, zum Sponsoring finden sich in 10 und 11 Deutsche Welle-Gesetz. Die sind so ähnlich wie die Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags. Privater Rundfunk. Aus der vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Sondersituation des Rundfunks, die das Gericht aktuell mit den medialen Eigenschaften Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft beschreibt, ich zitiere da aus dem ZDF-Urteil, folgen auch für den privaten Rundfunk verfassungsrechtliche Anforderungen. Für alle Rundfunkveranstaltungen gilt der Grundsatz, den das Gericht im ersten Rundfunkgebührenurteil so formuliert hat, ich zitiere, Die Finanzausstattung gehört, ähnlich wie die Erteilung der Zulassung und die Zuteilung von Übertragungskapazitäten, zu den Grundvoraussetzungen des Gebrauchs der Rundfunkfreiheit. Zitat Ende. Die Grundregeln zur Finanzierung gehören deshalb zur Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit. Dabei erreicht der ausgestaltende Gesetzgeber die verfassungsrechtlichen Grenzen seines Gestaltungsspielraums erst, wenn er dem privaten Rundfunk Bedingungen unterwirft, Zitat, die ihn erheblich erschwerten oder gar unmöglich machten. Zitat Ende. Das war das NRW-Urteil. Aus Gründen der Ausgewogenheit des Programms erlaubt der Rundfunkstaatsvertrag nur Wirtschaftswerbung und schließt Ideenwerbung grundsätzlich aus, 7 Absatz 9 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrag. Die Wahlpropaganda der Parteien in Vorwahlzeiten ist zwar ausdrücklich zugelassen, die Einnahmeerzielung daraus aber auf Selbstkostenerstattung begrenzt. Abgesehen davon ist 43 Rundfunkstaatsvertrag für den privaten Rundfunk weit formuliert. Private Veranstalter können ihre Rundfunkprogramme durch Einnahmen aus Werbung, Teleshopping, sonstige Einnahmen, insbesondere Entgelte der Teilnehmer, sowie aus eigenen Mitteln finanzieren, aber grundsätzlich nicht aus Rundfunkbeitragsmitteln. Keine Eigenmittel, aber zulässige Finanzierungsquelle ist die Unterstützung eines Programms durch einen Förderverein, wie zum Beispiel bei Radio Z in Nürnberg. Kein Sponsoring einer Sendung, so ist das gesetzlich definiert, aber zulässig ist die Spendenfinanzierung eines ganzen Rundfunkprogramms, wie etwa beim katholischen Hörfunkprogramm Radio Horeb. Sonstige Einnahmen, die nicht in Konflikt mit bestimmten Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags geraten, sind uneingeschränkt zulässig. Einzelentgelte für die Teilnahme an Gewinnspielen sind durch § 8a Satz 6 Rundfunkstaatsvertrag auf 50 Cent inklusive Mehrwertsteuer begrenzt. Das hat mit der Abgrenzung zum Glücksspielrecht zu tun. Für Votings und andere Call-In-Sendungen gilt die Begrenzung folglich nicht. Zur Presse: Die größte rechtliche Freiheit bei der Finanzierung der Publikationsorgane genießen natürlich privatrechtlich aufgestellte Medienunternehmen. Grundsätzlich steht ihnen jede legale Einnahmequelle zu Gebote. Klassische Finanzierungsarten für Zeitungen und Zeitungen: Verkaufserlöse, eine Mischfinanzierung zumeist mit Werbeeinnahmen. Die Herausgabe einer rein werbefinanzierten sogenannten Gratiszeitung durch einen ausländischen Konkurrenten wurde dagegen als Angriff auf das gewachsene Geschäftsmodell empfunden. Eine rein werbefinanzierte Zeitung ist jedoch ebenso zulässig wie ein rein werbefinanziertes privates Rundfunkprogramm. Ihre kostenlose Verteilung verstößt nicht gegen das Wettbewerbsrecht, wie der BGH festgestellt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde dagegen nicht angenommen. Juristisch war der berühmt gewordene Kölner Zeitungskrieg also nicht zu gewinnen. Aber mit den Gratis-Gegenzeitungen Kölner Morgen von Dumont-Schauberg und Köln Extra von Axel Springer haben die Platzhirsche den norwegischen Aggressor Schibsted aus ihrem Revier vertrieben. Und seit er weg ist, gibt es in Köln keine Gratiszeitungen mehr. Dabei haben kostenlose Anzeigenblätter übrigens eine lange Tradition, die in Frankreich im frühen 17. Jahrhundert begann. Bis zum Erscheinen des ersten Anzeigenblatts in Deutschland vergingen rund 100 Jahre. Die große Zahl zumeist wöchentlich erscheinender Anzeigenblätter hat heute in der Regel einen redaktionellen Teil mit 30-40% des Umfangs. Und mit 37 Millionen Lesern pro Ausgabe und einem weitesten Leserkreis von über 54 Millionen eine sehr hohe Reichweite. Es verwundert deshalb nicht, dass viele Tageszeitungsverleger selbst Anzeigenblätter gegründet, sich an ihnen beteiligt oder bestehende Anzeigenblätter übernommen haben. Sonstige Finanzierungsmöglichkeiten über Fördervereine, Genossenschaftsmodelle wie bei der Taz oder moderne Formen wie das Crowdinvesting. Auch der Pressefreiheit ist der Grundsatz der Staatsferne immanent. Eine Überführung notleidender Presseunternehmen in staatliches Eigentum wäre verfassungsrechtlich unzulässig. Aber auch andere Formen der Finanzierung durch den Staat, etwa aus Steuermitteln, würden freiheitssichernde Vorkehrungen erfordern. Zur näheren Ausgestaltung einzelner Finanzierungsarten, Steuerfinanzierung, Deutsche Welle. Die Deutsche Welle wird im Wesentlichen, das ergibt sich unmittelbar aus der gesetzlichen Lektüre noch nicht, wird im Wesentlichen aus staatlichen Haushaltsmitteln des Bundes finanziert. Ihre Haupteinnahmequelle ist der in 4511 genannte jährliche Zuschuss. Zusätzliche Projektmittel fallen daneben nicht ins Gewicht. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Welle für das Jahr 2015 weist neben Bundeszuschüssen in Höhe von 320 Millionen Euro sonstige betriebliche Erträge in Höhe von etwa 16 Millionen Euro aus, diese 5% relativieren die Abhängigkeit von den Bundeszuschüssen nicht wirklich. Zwar garantiert § 44 Deutsche Welle Gesetz einen Finanzanspruch dem Grunde nach, es fehlen jedoch prozedurale Vorkehrungen, die eine politikferne Ermittlung des Finanzbedarfs sichern. Der Verwaltungsrat der Deutschen Welle stellt den Wirtschaftsplan auf. § 45 Absatz 2 Deutsche Welle Gesetz lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass sich die Höhe des Zuschusses des Bundes nach dem Haushaltsgesetz des Bundes und nicht nach dem Finanzplan des Verwaltungsrats richtet. Und damit sich gar nicht erst Spannungen aufbauen, ist die Deutsche Welle in allen Planungsstadien gehalten, Bundesstellen einzubinden. Das gilt für die Finanzordnung, die die Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans, die Kassen- und Buchprüfung sowie die Rechnungslegung der Deutschen Welle näher regelt. Die Deutsche Welle stellt sie im Benehmen mit der Bundesregierung und im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof auf. Die Aufgabenplanung erfolgt nach 4a Absatz 1 Satz 1 Deutschen Welle Gesetz zwar in eigener Verantwortung der Deutschen Welle, aber auf der Planungsgrundlage der, ich zitiere, finanziellen Rahmendaten der Bundesregierung. Im Übrigen gilt § 4b Absatz 6, lesen wir in 4a Absatz 1, der lautet: Die Höhe des Bundeszuschusses für die Deutsche Welle wird durch das jährliche Bundeshaushaltsgesetz festgelegt. Punkt Abführung. In ihrer Stellungnahme vom 29.10.2014 zum Entwurf der Aufgabenplanung 2014 bis 2017 der Deutschen Welle führt die Bundesregierung in schöner Offenheit Folgendes aus. Zitiere: Obgleich die Konsolidierungsbemühungen des Bundeshaushalts weiter anhalten, sieht die aktuelle Finanzplanung des Bundes für den Zeitraum der Aufgabenplanung erstmals seit Jahren eine Erhöhung des Bundeszuschusses vor. Im Zuge der Aufgabenplanung werden jedoch weitere Sparanstrengungen unternommen, die Aufgabenplanung also an die finanziellen Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Die Reform der Angebots- und Weiterverbreitungsstrategie ist dabei dringlich geboten. Die Konzentration auf Kernaufgaben ist nach wie vor unverzichtbar. Meines Wissens gibt es bisher keinen Konsens in der Rechtswissenschaft, ob die Deutsche Welle Trägerin des Grundrechts der Rundfunkfreiheit ist, auch wenn Wissenschaftler, namhafte Wissenschaftler, diese Frage in jüngerer Zeit bejaht haben, darunter Herbert Bethge, vormaliger Lehrstuhlinhaber hier. Wenn man die Grundrechtsträgerschaft bejaht, folgt daraus das staatsferne Gebot zwangsläufig. Denn der Staat ist grundrechtsverpflichtet und kann keinesfalls Grundrechtsträger sein. Er soll keinen bestimmenden Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung im Inland haben, die im Interesse der demokratischen Willensbildung frei sein muss. Mit Blick auf die wachsende Inlandsbedeutung der Deutschen Welle, die übrigens auf vielfältige Weise mit den Inlandsrundfunkanstalten zusammenarbeitet und, wie ich gelernt habe, sogar Mitglied der ARD ist, nachzulesen auf der Homepage der ARD, spreche ich mich entschieden für die programmliche Unabhängigkeit der Deutschen Welle von staatlichen Stellen aus. Dann sind aber auch für die Finanzierung der Deutschen Welle aus der zeitlosen Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts Konsequenzen zu ziehen. Zitat: Programmentscheidungen haben finanzielle Voraussetzungen, Finanzentscheidungen haben programmliche Konsequenzen. Zitat Ende. Daraus leitet sich nicht nur ein Verbot konkret programmlenkender Maßnahmen mittels Finanzierungsentscheidungen, sondern auch die Unzulässigkeit finanziell erzwungener Strukturmaßnahmen ab. Dann ist auch für die Deutsche Welle eine politikferne Bedarfsermittlung zu fordern, die konkrete finanzielle Ansprüche gegen den Bund begründet. Dagegen kann meines Erachtens die Budgethoheit des Parlaments nicht ins Feld geführt werden. Das ist das Standardargument. Seit wann wären Forderungen, die gegen den Staat bestehen, in ihrem rechtlichen Bestand und ihrer Höhe davon abhängig, ob der Haushaltsgesetzgeber sie in dieser Höhe befriedigen will oder nicht? Unter gleichwertigen Finanzierungsarten kann der zur funktionsadäquaten Finanzierung verpflichtete Gesetzgeber wählen. Durch die Entscheidung für eine Finanzierung des Rundfunks aus allgemeinen Steuermitteln und gegen beispielsweise die Erhebung einer besonderen Rundfunkabgabe reduziert sich allerdings der Finanzierungsbedarf der Rundfunkanstalt nicht. Das Argument, eine Bindung des zukünftigen Haushaltsgesetzgebers durch fixe Staatszuschüsse an Rundfunkanstalten tangiere die Budgethoheit des Parlaments, ist ein Scheinargument. Die Budgethoheit ist bereits durch die Errichtung der Deutschen Welle und die gesetzliche Festschreibung eines Finanzierungsanspruchs dem Grunde nach gebunden. Mein Vergleich mag jetzt hinken, aber wenn die Regierung von einer Kreditaufnahmeermächtigung Gebrauch macht, wird der Haushaltsgesetzgeber durch den Schuldendienst künftig eingeengt. Das weiß man. Niemand verlangt autonome Entscheidungen im Rahmen künftiger Haushaltsgesetze über die Höhe der Zinslast. Die Kreditgeber haben Rechtsansprüche auf Rückzahlungszins und Zinseszins. Das ist keine Frage der Budgethoheit des Parlaments. Wenn sich der Bund die Deutsche Welle nicht mehr leisten kann oder will, muss er sie auflösen. Eine verfassungsrechtliche Bestandsgarantie wird für die Deutsche Welle nicht anzuerkennen sein. Insoweit bleibt der Gesetzgeber frei. Solange er die Deutsche Welle aber bestehen lässt, ist er verpflichtet, sie funktionsadäquat auszustatten. Ich meine eben insbesondere auch mit Blick auf die Inlandsbedeutung, die wächst. Nach den geltenden Bestimmungen fehlt die verfahrensrechtliche Absicherung einer politikunabhängigen Bedarfsermittlung. Die staatlichen Einflussmöglichkeiten im Rahmen der Finanzausstattung der Deutschen Welle erscheinen verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Zum Rundfunkbeitrag. Von Passau ging aufsehenerregender Widerstand gegen den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aus. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat die Popularklage abgewiesen. Zwischenzeitlich liegen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts aus mehreren Revisionsverfahren vor, von denen einige, wie ich hörte, mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen worden sein sollen. Die Fundamentalkritik des ehemaligen Bundesrichters Pagenkopf an den Judikaten des Bundesverwaltungsgerichts argumentiert vor allem abgabenrechtlich und reiht sich damit in die schon bekannten Kritiken ein. Sie berücksichtigen die rundfunkverfassungsrechtliche Fundierung des Rundfunkbeitrags nicht. Der Rundfunkbeitrag ist eine eigenständige hoheitliche Abgabe. Er dient der funktionsgerechten Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie der Finanzierung der Aufgaben nach § 40 Rundfunkstaatsvertrag, das heißt vereinfacht ausgedrückt der Aufsichtsfunktion der Landesmedienanstalten. Beitragsgläubiger sind die Landesrundfunkanstalten, das Deutschlandradio, die Landesmedienanstalten und das ZDF, § 10 Absatz 1 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Es handelt sich mithin nicht um eine Abgabe zur Finanzierung von Staatsaufgaben. Die Vorschriften des 10. Abschnitts des Grundgesetzes über die staatliche Finanzverfassung sind auf den Rundfunkbeitrag nicht anwendbar. Deshalb greifen Einwände gegen die Länderkompetenz für die Rundfunkfinanzierung, die das Bundesverfassungsgericht an anderer Stelle ja bereits bejaht hat, auch dann nicht durch, wenn es sich nicht um einen Beitrag im Sinn der Abgabentypik des staatlichen Finanzverfassungsrechts, sondern um eine voraussetzungslose steuerähnliche allgemeine Demokratieabgabe handeln sollte. Die Festsetzung der Höhe des Rundfunkbeitrags erfolgt durch Staatsvertrag der Länder, 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Weder die Regierungschefs der Länder noch die Landesparlamente sind bei der Beitragsfestsetzung frei. Grundlage also ist der Beitragsvorschlag der KEF, von dem die Parlamente und die Ministerpräsidenten nur mit besonderer Begründung und nur nach Erörterung mit den Rundfunkanstalten und der KEF abweichen dürfen. Die KEF entwickelt ihren Vorschlag auf der Grundlage der Bedarfsanmeldungen der Rundfunkanstalten, die sie anhand von Unterlagen sowie von angeforderten Auskünften, Erläuterungen und Zahlenangaben fachlich überprüft und ermittelt, gegebenenfalls auch unter Einschaltung externer Gutachter, wie in 3 Absatz 7 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ausdrücklich vorgesehen. Die 16 Mitglieder der KEF werden zwar von den Ministerpräsidenten auf Zeit ernannt und können aus wichtigem Grund seitens der Länder, wie es im Gesetz heißt, abberufen werden. Ihre Unabhängigkeit wird jedoch betont und durch Weisungsfreiheit und Inkompatibilitätsvorschriften abgesichert. Das Bundesverfassungsgericht hat dieser Konstruktion im 2. Rundfunkgebührenurteil auch seinen Segen erteilt. Die KEF entscheidet mit der qualifizierten Mehrheit von mindestens 10 von 16 Stimmen, dass die Länder trotz dieser Sicherungsmaßnahmen versucht sein können, politische Zielsetzungen unzulässig mit der Rundfunkbeitragssetzung zu verbinden, hat das 2. Rundfunkgebührenurteil offenbart. Ein ähnlicher Vorgang wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Wie eine Analyse der KEF-Berichte zeigt, ist aber auch die KEF selbst nicht davor gefeit, Rundfunkpolitik zu machen. Obwohl sie angesichts der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine Rechtfertigungslast hat, steht sie bei ihren Entscheidungen unter einem gewissen Erfolgsdruck, nämlich dazu tun, dass sie etwas bewirkt, dass sie gebührenreduzierend wirkt. Daraus resultiert etwa die Aussage im 17. KEF-Bericht, den Projektanträgen von ARD und Deutschlandradio zum digitalen Hörfunk könne von der Kommission nicht zugestimmt werden. Meine Damen und Herren, wenn ich die gesetzlichen Befugnisse der KEF richtig verstehe, war sie dazu nicht berechtigt. Nach meinem Verständnis haben die Rundfunkanstalten einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung über und für die Übertragungstechnik 19 Rundfunkstaatsvertrag. Dass dieser Ermessensspielraum durch die Bedarfsanmeldungen für DAB-Radio überschritten worden wären, wurde nicht nachgewiesen. Selbst bei dem ausgeklügelten System des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags zur Bedarfsermittlung werden also Abhängigkeiten sichtbar, die zu einem Konflikt mit dem Informationsauftrag führen können. Dem Vernehmen nach gibt es im Kreis der Landesrundfunkanstalten Überlegungen, den Rundfunkbeitrag zu indexieren, also etwa an die Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten anzukoppeln. Das kann man machen. Dadurch könnten Abhängigkeiten von selbstbewussten Entscheidern, sei es in der KEF, sei es in der Politik, aufgelöst werden. Was allerdings der allgemeine Lebenshaltungsindex mit dem Finanzbedarf einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt zu tun hat, müsste erst noch erklärt werden. Denn die Preisentwicklung beim Aufbau und Unterhalt von Sendeeinlagen, bei Studiotechnik, Personalkosten und so weiter wird im Warenkorb zur Ermittlung der Lebenshaltungskosten nicht abgebildet. Da die Höhe des Rundfunkbeitrags bundeseinheitlich festgesetzt wird, könnten die Bedarfe der Rundfunkanstalten mit bundesweitem Programmauftrag, also Deutschlandradio und ZDF, individuell und punktgenau befriedigt werden. Die Einnahmesituation in den einzelnen Ländern entspricht aber allenfalls zufällig dem Bedarf der jeweiligen Landesrundfunkanstalt. Tatsächlich teilt § 9 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag Deutschlandradio, ZDF und ARD-Anstalten, allerdings ohne Deutsche Welle, feste Quoten zu. Zwischen den Landesrundfunkanstalten innerhalb der ARD ordnen 12 fortfolgende Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag außerdem einen Finanzausgleich an. Begünstigte der Finanzausgleichsmasse sind der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen. Die Landesmedienanstalten erhalten 1,8989% des am Bedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausgerichteten Beitragsaufkommens. Das Resümee daraus: Die Beitragsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfolgt nach einem ausgeklügelten Konzept, in dem größtmögliche Sicherungen für eine neutrale Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten eingebaut sind, kontrastiert durch ein vergleichsweise grobschlächtiges Konzept auf der Verteilungsseite. Die finanzielle Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten, Inlandsanstalten erscheint damit jedenfalls dem Grunde nach ausreichend gesichert. Ich will Ihnen noch, weil auch gelegentlich gesagt wird, ja, die Werbefinanzierung, die könne dann möglicherweise Abhängigkeiten lockern, sagen, um welche Größenordnungen geht's. Ich habe mal in den Bericht des Bayerischen Rundfunks reingeguckt. Also die Jahreseinnahmen des Bayerischen Rundfunks im Jahr 2015 betrugen aus Rundfunkbeitrag 927,6 Millionen, aus Werbung 20,2 Millionen und sonstige Erträge 126,8 Millionen Euro. Also dass die 20,2 Millionen aus Werbung bei 926 Millionen irgendwie Politikabhängigkeit ernsthaft relativieren könnten, kann ich daraus nicht erkennen. Zur Werberegulierung: sehr viel differenzierter als Werberecht für Presse und Telemedien ist das Rundfunkwerberecht ausgestaltet. Eine Grundentscheidung ist schon auf europarechtlicher Ebene getroffen für die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, wie es dort heißt, dass es sich nämlich um Wirtschaftswerbung handelt. Demgegenüber umfasst die Werbedefinition des Europäischen Fernsehübereinkommens ausdrücklich auch ideelle Werbung. Innerhalb der EU gehen die Bestimmungen der AVMD-Richtlinie jedoch vor. Sehr zum Verdruss der privaten Rundfunkveranstalter, die einen Wettbewerbsnachteil rügen, enthält § 2 Absatz 2 Nummer 7 Rundfunkstaatsvertrag nicht nur diese europarechtliche Werbedefinition, sondern sie armiert den Wirtschaftswerbebegriff zusätzlich durch das ausdrückliche Verbot politischer, weltanschaulicher und religiöser Werbung. Dieses scheinbar zusätzliche Verbot gilt auch für fernsehähnliche Medien auf Abruf entsprechend. Ausdrücklich aus dem Verbot ausgenommen sind unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit. Mit dieser Bestimmung tut sich die Aufsichtspraxis besonders schwer. Wenn ein Beitrag tatsächlich dem Allgemeininteresse dient und nicht der Durchsetzung von Individual- oder Gruppeninteressen, liegt eine Gefährdung der Ausgewogenheit und Vielfalt des Programms nicht vor. Dass ein privatwirtschaftlich agierender Rundfunkveranstalter bei der Übernahme solcher Beiträge nicht draufzahlen will, erscheint nachvollziehbar. Vor den zugedrückten Augen der Landesmedienanstalten hat sich deshalb die Praxis etabliert, gegen Selbstkostenerstattung ausgestrahlte Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit nicht vorzugehen. Auch staatlichen Stellen ist nicht von vornherein verwehrt, Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit anzubieten. Nennenswerte Einnahmemöglichkeiten ergeben sich wegen der Begrenzung auf Selbstkostenerstattung nur dann, wenn staatliche Stellen diese Beiträge von den Rundfunkveranstaltern zu Marktpreisen produzieren lassen. Für Printmedien gibt es keine Entsprechung. Zeitungen können folglich Werbeeinnahmen aus staatlichen Kampagnen oder Werbekampagnen von politischen Parteien generieren. Soweit ersichtlich gibt es weder Rechtsregeln noch eine juristische Diskussion darüber, dass sich hier ein unzulässiger Einfluss Dritter auf das redaktionelle Programm ergeben könnte. Auch das Schleichwerbeverbot dient in allererster Linie der Integrität des Programms und der Unabhängigkeit des Veranstalters. Schleichwerbung ist, pointiert formuliert, eine Produktpräsentation im redaktionellen Programm in nicht offengelegter Werbeabsicht. Lassen Sie uns mit allen gegebenen Möglichkeiten und allem gebotenen Nachdruck für eine vielfältige Landschaft unabhängiger Medien eintreten. Das scheint mir sicherer. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Medienfinanzierung und die Unabhängigkeit der Journalisten, darum drehte sich der Hörsaal an diesem Wochenende mit Vorträgen zum Thema Wer bezahlt, bestellt, des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht der Universität Passau.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.